Hallo Leute, ich bin der Todde, das ist der Nerdcast und heute habe ich zu Gast eine Person, die nicht nur fleißig spricht, sie hat vor kurzem ihre 100er Marke an Sprechrollen gebrochen, sondern die auch bei Dialogbüchern und Dialogregie fleißig mit dabei ist, vor allem auch bei One Piece. Da dürft ja vielleicht der ein oder andere schon mal was von gehört haben oder die eine oder andere. Und ja, deswegen herzlich willkommen, Marie-Jeanne Videra. Schön, dass du da bist.
Hallo, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr
ja,
schön.
Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, du bist ja nicht nur in Anführungszeichen natürlich Sprecherin, sondern machst ja auch bei den Dialogbüchern fleißig mit und auch bei der Regie. Und wie bist du denn insgesamt so in die Synchronbranche gekommen? Wie kam es dazu?
Es war ein langer Weg. Ich bin ja relativ spät erst dazu gekommen tatsächlich. Seit 2019 bin ich hier in München. Ich habe ganz klassisch eine Schauspielausbildung gemacht. Also ich bin quasi so ein bisschen von Höckchen auf Böckchen da irgendwie hingekommen, weil Sprechen selbst wollte ich eigentlich schon, als ich ganz klein war, wie wahrscheinlich viele jetzt durch Hörspiele und TKKG. Und ich fand das total spannend. Und auch Pokémon natürlich. Also es war auch immer so eins damals meiner Lieblingsserien und da hast du ja noch diese quietschige kleine Kinderstimme und irgendwie konnte ich damals diese ganzen Pokémon einfach nachsprechen. Das fanden wir ganz cool als Kinder, meine beste Freundin und ich. Und so kam mir drauf, wie macht man denn das? Ist das eine Ausbildung? Und das ist bei mir immer so ein bisschen im Hinterkopf geblieben. Aber ich kam halt aus NRW und das ist jetzt auch keine riesige Synchronhochburg jetzt wie Berlin oder München. Und das heißt, da hatte ich jetzt nicht ganz so viele Ansatzpunkte, ehrlich gesagt, und habe dann erstmal was Solides gemacht und studiert nach dem Abitur.
Oh, was hast du denn studiert?
Ich habe Sprachen studiert. Germanistik, Romanistik hieß das damals noch, der Studiengang. Inzwischen heißt der, glaube ich, irgendwie anders, aber damals war es Germanistik, Romanistik. Und meine Hauptsprachen waren Spanisch, Französisch, mit Englisch und Japanisch noch als Zusatzsprachen.
Wow.
Das heißt, ja, wie gesagt, also Sprechen war ja immer so ein bisschen, das war eigentlich mein Hauptziel, aber ich fand auch damals Journalismus sehr interessant und ich dachte, und ich habe auch viel übersetzt damals schon auf Messen etc. Und ich dachte, Sprachen kann man eigentlich in jedem Beruf irgendwie gebrauchen. Und da ich auch selber auch so ein Anime, das wissen ja die meisten, dass ich so ein Anime-Fangirl bin. Deswegen dachte ich, Japanisch kann ja nur gut sein. Vielleicht kann man es mal irgendwann gebrauchen, falls ich doch mal in die Synchronbranche komme. Ja, und dann mehrere Coachings gemacht und immer mal ein bisschen umgehört, was man da so machen kann. Und bis mir dann irgendjemand mal gesagt hat, ja, Schauspielausbildung ist eigentlich ziemlich wichtig. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann mache ich das eben. Mhm. Und habe dann eine Schauspielausbildung begonnen, habe sie dann auch irgendwie 2 Jahre gemacht. Allerdings bin ich dann während der Ausbildung von einer Kollegin gefragt worden, ob wir nicht schon während der Ausbildung mal nach München gehen und uns da mal vorstellen, weil sie irgendwie gehört hatte, dass die Münchner sehr, sehr nett sind und sehr offen auch neuen Leuten gegenüber sind. Ja, und dann habe ich mich da so ein bisschen breitschlagen lassen und gesagt, ja, okay, gut, dann machen wir so einen Wochentrip nach München irgendwie. Und ich habe dann mir noch ganz schnell irgendwie ein paar Demos da zusammengeschustert und war alles noch nicht so ganz professionell. Also ich habe mir Mühe gegeben und so, aber ich hatte damals einfach nicht das Equipment, was man da eigentlich für bräuchte, jetzt sagen wir mal so. Und ja, dann kamen wir nach München und sind dann, das konnte man damals noch, also damals ging das noch. Nach Corona war es dann eher so ein No-No irgendwie. Durch die Studios gegangen und haben es dann persönlich vorgestellt und wir wurden dann auch so angeguckt, so, Entschuldigung, wer seid ihr? Ja, das war ganz lustig. Wir sind von der Schauspielschule aus NRW und wir wollten gern sprechen und uns dann hier auch vorstellen. Ja, und dann bin ich tatsächlich damals von der damaligen SDI, heute ist ja die Ayuno, gebucht worden und hatte dann mein erstes Projekt. Damals war Dominik Auer, den Inuyasha-Sprecher, der war der Regie. Und und so kam es dann irgendwie, dass ich immer hierhin gependelt bin und den ganzen Aufnahmeleitern aber nicht gesagt habe, dass ich nicht aus NRW komme, weil das ist immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute nicht vor Ort sind, weil man kennt das ja inzwischen, wenn man mal so ein Retake hat oder irgendwie ein Take nicht richtig war oder ein Take vergessen wurde, dann musst du mal eben schnell vorbeikommen und so. Und das ist natürlich dann immer schwierig, wenn du halt, es ist schon möglich und so, aber es ist halt schwieriger, wenn die Leute nicht vor Ort sind und ein bisschen weiter anreisen müssen für ein Take mal eben so, ne? Und deswegen habe ich das damals einfach nicht gesagt und bin dann manchmal in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion auch mal für 2, 3 Takes von NRW runtergefahren. Das war eine harte Zeit, ich sag's dir echt. Also ich bin morgens losgefahren mit dem Auto, habe dann hier kurz die zwei Takes gesprochen und bin wieder zurückgefahren am gleichen Tag. Also es war echt, also es war der Wahnsinn.
Und dann abends wieder zurück, weil er nochmal einen Retake hattest.
Ja, so ungefähr, ja, ja. Naja, zum Glück, man fängt ja zum Glück mit so Ensemble an. Also das ist ja nochmal eine andere Sache, wenn du mit Ensemble anfängst, so, das sind ja eher Sachen im Hintergrund. Ich sag mal so, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ich schaff's jetzt heute nicht mehr, dann wäre der wahrscheinlich von irgendjemand anderen aufgenommen worden. So ist dann jetzt keine Rolle, die dann irgendwie erkennbar ist, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und deswegen ging's halt damals noch und ja, ich bin letzten Endes hergezogen, als ich mit der Regie angefangen habe. Ja, bei One Piece damals.
Ja,
und dann war ich halt ganz hier.
Ja, das ist auf jeden Fall echt schon spannend. Du sagtest ja schon, dass du ja auch beim Studium unter anderem auch Japanisch mit dabei hattest. Brauchst du denn dann heutzutage bei Dialogbüchern noch die Rohübersetzung oder machst du das einfach mal eben so aus dem Ärmel alles selbst?
Ja, ich sag mal so, es ist hilfreich, so weil ich natürlich auch manchmal Fehler sehe, wenn dann Fehler in der Rohübersetzung ist, dann weiß ich, okay, gut, weil ich ja auch natürlich dadurch auch ein Verständnis von der japanischen Kultur natürlich auch habe. Ja. Das heißt, wenn ich sehe, okay, da steht, weiß ich nicht, ich bin zu Hause, meinen die wahrscheinlich dieses Itadashai, weißt du, Tadaima, so, ne? Und das ist ja schon so ein bisschen anders gemeint als das, was dann da im Deutschen steht. Also das ist natürlich schon hilfreich. Und inzwischen wissen die Aufnahmeleiter auch gut Bescheid, dass ich halt da mit Japanisch zu tun habe und das auch verstehe. Weil was jetzt natürlich gerade, du merkst es wahrscheinlich gerade selbst, im Moment kommen sehr, sehr viele Animes und auch sehr viele Realproduktionen, wie eben One Piece auch von Animes. Ja. Auch jetzt kommen jetzt auch noch ein paar Sachen, die da jetzt schon angekündigt wurden. Da gibt es jetzt auch schon Teaser etc. Von weiteren Projekten, die da jetzt gerade bei Netflix laufen werden. Ich schaue mal nach, nicht, dass ich irgendwie was spoilere, was ich nicht spoilern darf. Auf jeden Fall. Ja, nee, das darf ich sagen. Yu Yu Hakusho kommt jetzt ja auch, wurde jetzt auch angekündigt auf Netflix, dass da jetzt auch eine Live-Action kommt. Und deswegen gucken die Aufnahmeleiter auch zunehmend nach Leuten, die auch da Ahnung von der Materie haben, die Ahnung vom Japanischen haben, die Namen richtig aussprechen können. Das ist natürlich auch ultra wichtig, weil die Fans, und das liebe ich ja an den Fans, die achten da total drauf heutzutage, dass das auch alles seine Richtigkeit hat. Und deswegen bin ich natürlich auch sehr bestrebt, dass das alles da so hundertprozentig stimmt. Und deswegen kommen die Aufnahmeleiter inzwischen echt viel auch auf mich zu und sagen so, ja Marie, du hast auch viel mit Japan, Anime etc. zu tun, was natürlich echt gut auch für mich ist, da so eine kleine Marktlücke zu bedienen, fast schon irgendwie deswegen,
Ich glaube, als Sprecherin ist das auch schon hilfreich, ne? Weil ich habe durchaus Gäste und Gästinnen gehabt, die dann so versucht haben, sich an irgendwelche Rollennamen zu erinnern, wo sie aber einfach nicht mehr drauf gekommen sind, weil sie sich mit diesem japanischen Namen dann einfach so schwer getan haben.
Ja, ich mache ja gerade die Serie Beelzebub. Da mache ich ja Buch und Regie mit Katrin Stoll und Cindy Kepke zusammen und Regie teile ich mit Daniel Schlauch. Ja. Das ist ja schon released alles etc. Und die Namen, die sind ja auch des Todes kompliziert. Das Schönste war, der Bene Gutjahr, der spricht ja den Himekauer und der wird auch Himekauer gesprochen. So, das ist ja dieses leicht angehauchte CH mit dem Moach, das ist ja kein B. Und dann sagte der Bene noch so, wie heiße ich? Ist ja so. Der so, ja, zum Glück muss ich meinen Namen nie sagen. Und auf einmal kam eine Folge, wo der sich ständig selbst vorstellen muss. Und der Bene stand da so, oh nee, Marie, bitte nicht. Ist er doch. So, Bene, komm, das kriegst du hin, komm, ein bisschen Übung und dann läuft das schon so. Ja, aber die sind da echt, also die sind wahnsinnig geworden, da die Sprecher. Die haben echt gesagt, was sind denn da alles für Namen? Keine Ahnung. Ich so, ja, sorry. aber ich habe gesagt, wir machen das jetzt so lange, bis es passt so.
Vielleicht, also die Japaner haben ja durchaus auch so ein Fable für deutsche Sprache und so. Vielleicht ist das daher, weil die japanischen Namen selber so kompliziert finden.
Ne? Ja, es kann auch natürlich sein, echt. Also es gibt noch andere Animes, die Japaner lieben ja auch Deutschland. Es gibt ja wie Attack on Titan zum Beispiel, das so auf Deutschland auch basiert. Da kann man schon mal Glück haben, dass man da auch so ein paar deutsche Namen mal dabei hat in solchen Animes irgendwie. Aber wie gesagt, deswegen, wir machen ja auch andauernd, also ich habe auch viel mit der Katrin Stoll natürlich zu tun, mit der mache ich ja One Piece zusammen. Sie ist ja unsere Redaktion bei One Piece und sie macht auch Regie und Buch, genau wie ich. Und die Katrin, die ist noch eine Ecke härter als ich, also was Japanisch etc. angeht. Das heißt, wenn ich auch da irgendwie schon mal nicht weiter weiß und so, dann habe ich die Katrin immer irgendwie ein Handy von mir entfernt, so ungefähr. Und deswegen, also ich bin da echt sehr bemüht, dass die Fans dann auch sagen, ja, da hat jemand sich auch Gedanken drüber gemacht, wie das jetzt hier richtig sein muss. Genau, deswegen, das ist mir halt total wichtig, das war mir schon immer wichtig, deswegen, also da werde ich auch weiter dran festhalten immer.
Ja, wenn ich so überlege, zumindest so zu der Zeit, als ich aufgewachsen bin, da wurden ja dann im Zweifelsfall selbst aus dem Englischen einfach irgendwelche Namen eingedeutscht, damit es halt einfacher wird.
Ne? Also, Joey Wheeler, Thea Gardner, Yu-Gi-Oh!
Genau, genau.
Ah, super, echt, war toll.
Ich sag mal, das krasseste Beispiel, was mir noch einfällt, das ist aus den 80ern bei ALF, wo dann aus allen möglichen US-Stars und so, die einem natürlich damals im Deutschen wirklich nichts gesagt hätten, dann halt Leute wie Klaus-Jürgen Wusso oder so gemacht wurden, einfach weil man gesagt hat, ja komm, ne, wir brauchen einfach nur so den Spirit, halt irgendeine bekannte Person, irgendeinen bekannten Namen, aus den Donuts wir Krapfen, weil in Deutschland halt keiner weiß, was ein Donut sein soll.
Oder es sind Onigiri hier bei Pokémon, Onigiri-Sandwiches und ich war so, what? Okay, alles klar. Okay, ja, gut.
Das ist auch krass. Und ich habe es gibt ein Spiel, Ninjin heißt das, was glaube ich auch auf einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Anime-Serie basiert, die aber in Brasilien entstanden ist. Und da ist eindeutig ein Tanuki dabei, der dann immer als Fuchs bezeichnet wird. Und da habe ich ja wirklich zu viel gekriegt, weil ich gesagt habe, ey Leute, nein, ganz eindeutig, so guckt euch mal das Tier an, guckt euch einen Fuchs an, so, das ist kein Fuchs, so, da muss man jetzt auch nicht irgendwie der große Japan-Experte für sein, das, aber, da kann ich,
auf jeden Fall.
Absolut, ne, und ja, ich finde es eigentlich auch ganz, ganz cool, wenn man so ein bisschen halt auch durch solche Serien halt so den Horizont erweitern kann und da vielleicht wirklich auch einfach mal mit Sachen konfrontiert wird, die einem überhaupt nichts sagen. Ne? Also
ja, das stimmt. Also wir hatten jetzt auch bei One Piece, haben wir uns vorgenommen, jetzt hier bei dem Wano Kuni Arc, haben Katrin und ich gesagt, komm, wir machen jetzt hier mal japanische Bildung. Und deswegen haben wir da die ganzen Begriffe auch so gelassen, wie sie im Original halt sind. Aniki und Samurai und was da noch so alles war. Irgendwie, also diese ganzen Originalnamen, die wir eigentlich mal irgendwie übernommen haben oder eingedeutscht haben, haben wir gesagt, nee, komm, das wird jetzt einmal erklärt an irgendeiner Stelle.
Jo.
Und dann bleibt es den Rest der Arc halt so. Weil wir gesagt haben, komm, da sind die Japaner total stolz drauf, das ist halt ihre Arc, so, ne?
Ja.
Und deswegen wollen wir das halt auch respektieren und dann das auch dann, wir nennen es den japanischen Bildungsauftrag bei One Piece. So.
aber, ne, und wie du das ja gerade schon erwähnt hattest, also die Fans wissen das ja, denke ich mal, dann auch einfach sehr zu schätzen.
Das stimmt, wobei uns auch welche gefragt haben, warum wir jetzt Aniki gelassen haben dieses Mal.
Ja.
Und da haben wir halt gesagt, ja, eben, weil es eben das japanische Thema ist und wir es gerne so haben wollten.
Mhm.
Deswegen. Ja, deswegen war es auch Samurai und nicht die sieben Samurai der Meere. Da haben wir ja Samurai immer gehabt.
Ja.
Und deswegen haben wir gesagt, nee, komm, diesmal wird es dann Samurai richtig betont, vorne erste Silbe scharf. So, und also wer da drauf achtet bei One Piece, bei der Staffel, der wird das wahrscheinlich auch merken, dass wir da echt Wert drauf gelegt haben, dass das da alles tippitoppi ist.
Ja, auf jeden Fall sehr cool. Und natürlich auch echt cool, dass du ja halt an dem Anime beteiligt warst, an der Übersetzung und halt jetzt auch an der Realverfilmung bei Netflix.
Ja, ich war so stolz. Ich war so, oh mein Gott, das war richtig cool. Ja, der Daniel kam halt irgendwann an, weil er hatte sich ja die Regie da mit dem Hupsi irgendwie geteilt. Also der Daniel hat natürlich die Hauptregie gemacht, Hupsi hat da auch was gemacht. Nur dann war der Hupsi irgendwie nicht verfügbar, der war irgendwie weg, keine Ahnung, Urlaub, ich weiß nicht. Und dann
kleiner Bildungsauftrag nochmal für den Hupsi, wer ist der?
Ja, Huberto, ach, der Hupsi, ja, sorry, ja. Für mich ist es immer nur Hupsi, der Huberto ist von Lärchenfeld, der Santi-Sprecher.
Okay.
Genau, der war die zweite Regie quasi sozusagen und dann musste der Daniel ja selbst für Ruffy aufgenommen werden. Und bei so einem Riesenprojekt, da nimmt man sich halt als Regie nicht selbst auf. Meistens teilt man sich dann die Regie mit irgendjemandem, weil du hast als Sprecher ja einen ganz anderen Blick auf die Takes als Regie. Also ich zum Beispiel, wenn ich selbst spreche, ich höre manche Sachen einfach nicht, wo ich als Regie sofort hören würde, okay, gut, hier war was falsch oder keine Ahnung, oder nicht sauber oder keine Ahnung, alles mögliche Betonung. Und deswegen hat der Daniel dann mich gefragt, ob ich das machen will. Und ich habe natürlich gesagt, es hat echt Spaß gemacht, es war echt richtig cool.
Da könntest du jetzt gerade auch nochmal für mich kurz einen Bildungsauftrag erfüllen, weil bei Monkey, da habe ich am Anfang immer das Problem gehabt, ich weiß gar nicht, ich glaube bei den Mangas war es glaube ich am Anfang, wurde da glaube ich mit L immer noch geschrieben, glaube ich. Also
bei Ruffy jetzt.
Genau, also als Luffy quasi, was ja vermutlich so ein bisschen daher kommt. Es ist ja, glaube ich, nicht so, wie man klischeemäßig immer meint, dass Japaner kein R aussprechen können. Das ist ja eher so ein bisschen wie im Rheinland. Beim Rheinland ist es ja so, wenn CH da ist, wird es als Sch gesprochen. Wenn SCH da ist, wird es als Ch laut gesprochen. Und ich glaube, so ein bisschen ist es ja beim Japanischen auch so, dass quasi das R und das L einfach nur ausgetauscht werden. Warum auch immer. Ja. Und da habe ich aber letztens eine Theorie aufgestellt. Das ist, glaube ich, nur dieses englisch-amerikanische R, oder? Bei dem dieser Austausch stattfindet, glaube ich.
Da will ich mich jetzt nicht blamieren, weil ich glaube, das weiß die Katrin auf jeden Fall. Aber ich finde zum Beispiel, man hört halt, also ich höre es zum Beispiel nicht, dass die Luffy sagen. Für mich ist immer Luffy. Ich finde, das ist so eine Mischung aus R und L.
Ja.
So, das heißt, für mich hört sich Ruffy einfach richtig an. So,
ja, ja.
Und ich finde, es hört sich im Deutschen auch schöner an, ehrlich gesagt, finde ich.
Ja, ja.
So, wenn man Luffy sagt, das hört sich ja nicht, ich finde, da haben sie damals alles richtig gemacht. Aber ich glaube, da gibt es auch, das hatte die Katrin mal irgendwie erzählt, da gibt es, glaube ich, irgendwie auch eine Regel dafür. Hm. Die weiß ich jetzt aber gerade nicht auswendig. Ja. Aber ich glaube, wir waren da gar nicht so verkehrt damals, das so zu machen, ehrlich gesagt.
Ja.
Also, wie gesagt, die deutschen Fans, die haben sich auch dran gewöhnt inzwischen und deswegen will ich es auch nicht ändern. Usopp und Lysopp, ja, sei mal dahingestellt, so, ne? Aber inzwischen kennt man die ja auch darunter, aber heutzutage würden wir natürlich versuchen, immer das Original zu übernehmen. Deswegen, das ist uns ja bei den neuen Charakteren, also bei den neuen Folgen, da versuchen wir immer, die richtige Aussprache auch drin zu haben. Mhm. Und dass das dann eben nicht mehr ist, da achten wir echt ziemlich genau drauf, dass es nicht mehr ist, naja, im Deutschen hört sich das so und so ein bisschen hübscher an, so, oder machen wir es mal so. Nee, also Katrin und ich, wir gucken da echt, dass alles, was jetzt neu dazukommt, auch wirklich auch richtig ausgesprochen wird, so wie es halt sein soll.
Ja.
Deswegen, da wird jetzt nicht mehr experimentiert und das irgendwie so oder so genannt. Wir sind immer noch ein bisschen am Weinen innerlich, weil wir immer noch das Momonosuke mitschleifen müssen. obwohl es ja eigentlich Momonosuke ist.
Ja.
Aber wir haben gesagt, Sachen, die einmal die sich einmal falsch eingebürgert haben, die wollen wir jetzt im Nachhinein nicht mehr so krass ändern.
Ja.
Weil das haben wir ja auch bei Yashahim und Inuyasha, hat man es ja auch gesehen, aus Miroku wurde dann Miroku. So, und die Fans, die rasten da jedes Mal komplett aus, obwohl es eigentlich wahrscheinlich richtiger wäre. So, aber wenn man sich einmal so sehr an das Falsche gewöhnt hat, irgendwie, dann ist auch schwierig, das dann abzulegen halt, ne?
Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
Deswegen,
so
aber wir versuchen sehr darauf, ob die neuen Sachen dann dafür zu bestehen.
Ja, also ich finde es dann auf jeden Fall auch gut, wenn es halt wirklich so eine klare Linie hat, weil wie gesagt, ich habe von One Piece halt so ein bisschen angefangen, den Manga zu lesen. Ich glaube, die Serie habe ich damals gar nicht so sehr geschaut, aber es hat halt gereicht, um da schon so ein bisschen verwirrt zu sein. Und halt bei Dragon Ball ging es mir mit, und ich spreche ihn jetzt mal so deutsch aus, wie ich es halt damals kennengelernt habe, mit Krillin war es ungefähr dasselbe, ne, wo dann halt auch so, wie heißt der denn jetzt eigentlich so wirklich? Und mal jetzt so geschrieben, mal schreiben die Leute so, was ist los?
Da müsste ich auch nochmal recherchieren, um dir dann eine richtige Antwort drauf zu geben, aber ja. Wie gesagt, manchmal ist gar nicht so leicht. Also, Katrin und ich, wir machen inzwischen auch eine Audiodatenbank, wenn wir eine neue Staffel zum Beispiel machen. Und dann sitzen wir auch da und manchmal müssen wir auch dann nochmal nachgucken und sagen, okay, gut, ist das jetzt hier irgendwie eine Sonderregelung im Japanischen? Oder dann hören wir auch nochmal dreimal hin und checken das nochmal gegen mit den Schriftzeichen etc. Also wir sind da schon sehr akribisch, was das angeht irgendwie. Also da gibt es echt so viele Sachen, die man da beachten muss irgendwie, aber ja. Genau, aber sowas wie früher, also ich glaube, das wird es auch heutzutage nicht mehr so geben. Also nicht in der krassen Form nach dem Motto, wird schon irgendwie passend so. Nennen wir den halt mal Sasuke, hört sich schon richtig an irgendwie. So, deswegen, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, dieses kurz gesprochene U, das ist ja, glaube ich, einfach nur so eine Aussprachehilfe eigentlich, ne? Um halt so diese Konsonanten halt hintereinander zu bringen.
Ja, aber es gibt ja auch in anderen Ländern halt Sachen, die stumm bleiben, was weiß ich, das H im Französischen, das dann am Anfang steht, das nicht Hom ist, sondern Om. Also es gibt ja auch da halt solche Sonderregelungen.
Ja.
Deswegen, also ja, da muss man sich halt mit beschäftigen, mit solchen Sachen, ne? Und ich
finde das
auch noch stimmt.
Ich finde das auch total klasse. Deswegen war ich vorhin auch so ehrfurchtsvoll, als du gesagt hast, dass du hier so Sprachen studiert hast, weil ich Sprache so als Phänomen auch einfach so mega interessant finde. Auch so diese Aspekte, die du gerade angesprochen hast. Wir haben in meinem Dayjob haben wir mal die Möglichkeit gehabt, so einen kleinen Französischkurs zu machen. Und ich muss sagen, die Sprache an sich, die mag ich gar nicht so sehr. Aber wir haben halt Kunden auch in der Ecke gehabt. Von daher hat man gedacht, die können zwar alle Deutsch, aber es schadet ja auch nicht, wenn man halt da so sprachlich sich vielleicht mal ein bisschen annähert. Und das Coole war, unser Französischlehrer, den wir da hatten, der ist gebürtiger Franzose gewesen. Und in Frankreich ist der Deutschlehrer gewesen. So, das heißt, der hat halt wirklich, der war halt wirklich so richtig tief in beiden Sprachen drin. Und so in den ersten beiden Stunden, da ging es dann auch eher mal so ein bisschen so um den theoretischen Ansatz. Und da kam natürlich, was dann häufig kommt, immer so dieses, ja, die Franzosen, die haben doch eh das meiste aus dem Englischen geklaut. Und er dann so, nee, so wäre das eigentlich gar nicht. Also die meisten Begriffe, die da sehr ähnlich sind, die sind eher aus dem Französischen dann ins Englische gekommen. Und der hat uns dann halt auch mal so ein bisschen so mit diesen Accents und so erklärt, wann quasi welcher Accent da reingekommen ist.
Mm, das ist auch eine Wissenschaft für sich.
Mm. Ja, ja, und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich glaube, das Dach ist, glaube ich, Circumflex, ne, oder?
Oh, ist das so ein Graf? Ja, 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 ja. Aber das ist schon bei mir so lange her, ich muss ja wieder beim Hirn graben irgendwie, deswegen bevor ich mich jetzt hier blamiere, aber ja, ja.
Ja, und da konnte er uns dann halt erklären, dass sich das zum Beispiel bei Fenster, ja, das ist dann halt aus dem Deutschen ins Französische gekommen. Dann wurden halt die Vokale dazwischen gepackt, damit man halt das Wort irgendwie ausgesprochen kriegt. Und nachdem man dann aus Fenster halt ein Fenester gemacht hat, hat man dann halt irgendwann das eine E wieder weggestrichen, das eine S weggestrichen und hat dann halt über das E halt diesen Akzent gesetzt, halt als Zeichen, hey, da ist ein Buchstabe ausgelassen worden, den wir eh nicht mitgesprochen haben. Ja, und dann ist halt aus Fenster Fenêtre geworden. Also,
ne? Also, wie gesagt, Sprache ist schon was Spannendes. Ich habe auch ein großes Latinum. 12 Jahre, bis zur 12. Klasse habe ich das irgendwie gemacht, weil da kann man sich auch mal so schön viel mit erklären.
Ja,
ja, das ist schon auf jeden Fall ein Phänomen, die Sprache, das ist echt cool.
Ja, ja. Und Forst hat er uns auch noch erklärt. Das fand ich auch sehr spannend, weil das war nämlich dann quasi in dieser Zwischenphase, also als die Franzosen unseren Forst als Forest geschrieben übernommen haben, ist das dann halt nach England drüber geschwappt. Deswegen ist es da halt auch immer noch Forest. Und danach wurde dann halt auch dieses S weggelassen und auch da dann wieder der Akzent über dem E, um halt zu zeigen, hey, da ist ein Buchstabe weggelassen worden. Ne? Und da wurde halt ein Forêt draus. Und,
krass. Ja, interessant, das wusste ich auch noch nicht.
Also, ich muss aber auch sagen, das fand ich halt leider am Französischen viel spannender, als dann hinterher die Sprache tatsächlich zu verwenden. Also als es dann daran ging, dass ich tatsächlich Vokabeln hätte lernen müssen, da hat mich der Kurs dann leider so ein bisschen verloren. Also,
oh nein.
Ja,
ja, wie gesagt, aber ich merke es ja bei mir selbst, wenn man irgendwie eine Sprache länger nicht benutzt. Ich glaube, mein Japanisch ist nicht besser als Französisch und Spanisch, ehrlich gesagt, weil man da einfach tagtäglich mit zu tun hat.
Jo. Ja klar, das ist ja bei Sprachen ohnehin so, dass das A und O, dass man die übt. Und wie gesagt, ich finde es total klasse, wenn ihr dann halt auch sagt, so, nee, wir wollen jetzt halt, ne, auch bei Begriffen, die sich vielleicht, ne, wie der Samurai, das hat sich zwar irgendwie falsch eingebürgert, aber wir wollen da doch mal so ein bisschen gegensteuern, indem wir den Begriff jetzt einfach mal richtig aussprechen. finde ich auf jeden Fall eine coole Idee, weil es ja, vielfach Leuten ja auch einfach nur schwerfällt, sich mit bestimmten Sachen dann irgendwie anzufreunden, weil sie halt nie damit konfrontiert werden. Ne?
Ja, das stimmt.
Und deswegen, also auf jeden Fall cool. Und ja, und so ein scharfes S am Anfang gibt's, glaube ich, also ich, je nachdem, wie man bestimmte Begriffe ausspricht, aber gibt's ja so in der Regel, glaube ich, im Deutschen nicht. Also
Da muss man echt immer aufpassen beim Japanisch mit dem scharfen S und dann dafür ist das Z aber wie ein weiches S, ist genau umgekehrt, als man es eigentlich erwarten würde.
Ja.
Genau, und deswegen, das ist, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Deswegen, da haben wir auch jetzt, genau, habe ich auch noch mit dem Daniel noch einen kleinen Crashkurs gemacht bei Beelzebub, wäre da auch so. Ja. Zum Beispiel der Name Azusa, der wird quasi A-Z-U-S-A gesprochen. Also nur eigentlich würde man denken Azusa, aber es ist genau umgekehrt, weil, weißt du, weil das S ist ein scharfes und das Z ist ein weiches, also Azusa. Hä? So, das ist natürlich auch wieder, da fallen natürlich viele Leute direkt auf den Trick da rein.
Ja, das ist auch spannend. Vor allen Dingen, ja gut, er ist ja bei One Piece auch von Anfang an mit dabei, ne? Das heißt, er hat ja auch diese ganzen falschen Sachen auch alle noch gelernt.
Ja, ja, ich weiß. Ja, damals so dachten alle so, ja komm, kleines Projekt, kleiner Piraten-Anime, ja, komm.
Ja.
Passt schon alles, super.
Immer, das wird doch in 20 Jahren keinen mehr interessieren, was wir da gesagt haben.
Ja, genau. Das ist der Wahnsinn. Ich bin ja schon froh, dass wir jetzt aus Unicorn endlich mal Love Bell machen konnten. mit einem super Hack unserer hier Redaktion irgendwie, dass wir das an der Stelle, wo eigentlich kein Text war im Original, dass wir so eine kleine Erklärung vom Erzähler reinbauen.
Ja.
Und da waren wir echt sehr glücklich, dass das endlich über Tisch ist, das Thema, und dass das jetzt richtig ist.
Ja, ich muss sagen, ich finde das auch immer so ein bisschen drollig, wenn man das manchmal bei halt deutsch übersetzten Sachen, wenn dann irgendwie so kommt, so, dann wird halt irgendein fremdländischer Begriff, es muss ja nicht immer ein japanischer, es kann ja auch mal ein englischer oder so sein, und dann wird irgendwie der Begriff fallen gelassen und dann sagt irgendwer, ja, das ist doch das und das in der und der Sprache, und ja gut, und damit ist das jetzt quasi abgeschlossen, wir benutzen jetzt diesen Begriff, weil wir wissen ja jetzt alle, was der heißt.
Ja, das stimmt.
Ja, und wie gesagt, das, ich bin da selber auch immer happy, wenn ich über so kleine Sachen, wenn man dann selber auch mal wieder so ein bisschen schlauer wird und im besten Fall vielleicht auch mal bei anderen Begriffen das irgendwann dann auch mal ableiten kann, dass man sagt, Moment mal, das, was bei dem Wort so und so ausgesprochen wird, dann gilt diese Regel doch eigentlich bestimmt auch bei dem Wort, wo man es halt bisher nie verwendet hat. Aber dann weiß man zumindest schon mal, wie es richtig ausgesprochen wird.
Ja, das stimmt, so haben wir es. Mhm.
Also
deswegen
ganz,
da orientiere ich mich auch mal dran.
Ja, ganz gerne natürlich auch immer so, gerade hier so im Ruhrpott, ne, halt, wenn man da Leute hat, die irgendwie Migrationshintergrund haben und die sich dann irgendwann angewöhnt haben, ihren eigenen Namen tatsächlich falsch auszusprechen, weil, ja, die, bevor ich jetzt den Leuten immer erzähle, wie das eigentlich richtig heißt, sollen die einfach irgendwas Falsches sagen und gut ist. Ich weiß ja, dass ich angesprochen werde. Das ist schon sehr lustig. Ich habe einen Arbeitskollegen, den Vornamen werde ich jetzt nicht sagen, aber der Nachname von dem, also es ist ein Kollege mit türkischem Hintergrund, und der Nachname wird tatsächlich ausgesprochen Çavuş, und zumindest so wie er es mir erklärt hat, heißt das General, und wird aber geschrieben Çavuş. Wenn man es natürlich richtig sprechen würde, dann wäre natürlich unter dem C und unter dem S nochmal dieses kleine Häkchen. Aber ja, gibt es halt im Deutschen nicht. Ne? Gibt es ja auf einer normalen Tastatur oder so, gibt es ja nun mal diese Art, diese Buchstaben zu schreiben, nicht. Ja, und dann hat sich halt irgendwann, als sein Großvater halt seinerzeit nach Deutschland gekommen ist, hat sich halt eingebürgert, dass die den alle Çavuş genannt haben. Ja, und...
Oh Gott.
Wie gesagt, da hat man sich dann halt irgendwann dran gewöhnt. So sprechen die Deutschen halt meinen Namen aus. Und das sorgt halt dafür, dass er jetzt, ne, also wirklich so richtig traditionelle dritte Generation, dass er sich halt selber mit seinem falsch ausgesprochenen Namen vorstellt. Um es den Leuten irgendwie einfacher zu machen. Und wo ich mir da nur denke, so, ey, nee, das ist doch bescheuert so. Ne? Eigentlich sollte man ja auch selber den Anspruch haben, den Namen des anderen dann irgendwie richtig auszusprechen. Und aber viele haben den halt nicht. Also tun sich dann auch mit sowas irgendwie ganz schwer, nur weil sie den Namen halt vorher noch nie gesehen haben. Es muss ja nicht mal sein, dass sie den nicht aussprechen können, sondern man hat dann echt so das Gefühl, dass sie es einfach nicht wollen. So nach dem Motto, nö, den Namen habe ich vorher noch nie gehört, den spreche ich auch nicht aus. Also, ich weiß nicht, wie geht's dir denn bei dem Jan-Teil von deinem Vornamen?
Ich habe schon alles gehört in der Schule, ne? und bin froh, wenn jemand mal nachfragt. Also das wissen die wenigsten von Anfang an, wie man es richtig ausspricht, weil viele sagen irgendwie Jean, aber Jean ist eben ein Männername, deswegen hasse ich es, wenn die Leute irgendwie Jean sagen.
Und Jean wäre halt die Variante ohne N-E
am Ende. Ja, deswegen, also das ist halt ein Männername, Jean. Okay, gut, ist noch wenigstens Englisch, irgendwie ein weiblicher Vorname und so, aber bei einem anderen, okay, dann sage ich, komm, ganz ehrlich, Freunde sagen auch Marianne zu mir.
Und Marianne,
das
okay.
Das finde ich schon wieder lustig. Aber,
ja.
Aber so heißt ich Genre, bin ich bei einem dabei, ist schon okay. Oder, reicht aber. Also, das ist kürzest gut.
oder du hättest dich ja auch MJ nennen können dann.
Oh, den Namen, den hasse ich. Oh, den hasse ich, weil ich kein Freund von Spider-Man bin. Ich den Spider-Man veröde irgendwie. Deswegen, und da eine Referenz zu, deswegen da sage ich, das verbiete ich den Leuten. Immer sage ich so, nee,
okay. Nee, also ich sag mal, mit Bindestrichname ist natürlich immer schwierig, weil es dadurch natürlich direkt lang wird, ne?
Aber ich habe mir den jetzt gekauft vor einigen Jahren. Also ich wurde mir ohne geschrieben. Ich dachte aber die ganze Zeit, es wird mitgeschrieben. Meine Mutter übrigens auch und mein Vater hat es damals in der Geburtsurkunde nicht angegeben.
Schön.
Und dann habe ich irgendwann meine ganzen Abiturzeugnisse, Uni, alles, Führerschein, natürlich alles mit Bindestrich gehabt, weil wir es nicht wussten. Und irgendwann kam eine Bank an und sagte so, nee, hier ist aber keiner.
Ja.
Das muss da ja mit der Geburtsurkunde abgeglichen werden. Und dann habe ich plötzlich meine Pakete nicht mehr bekommen mit der Digitalisierung.
Oh Gott, oh Gott.
Ich bin dann zur Post gegangen und wollte mein Paket haben und sagen, nee, sorry, aber in Ihrem Perso steht halt ohne Bindestrich, ja, deswegen kriegen Sie das Paket jetzt nicht. Und ich war so, bitte schön, was irgendwie, ja, ne? Und dann musste ich mir den hier teuer erkaufen, irgendwie, dass ich mir jetzt meinen eigenen Namen wieder richtig schreiben lasse.
Ja,
ja, auf jeden Fall habe ich es dann jetzt irgendwann gemacht und ja, jetzt ist auf jeden Fall mit Bindestrich alles tutti frutti.
Ich glaube, da müsste es irgendwie so eine Regel geben, dass wenn werdende Väter sowas ausfüllen, dass das irgendwie 3 Tage später nochmal hinterfragt werden muss, ob
ganz
das alles
ehrlich,
so richtig war.
Ja, ich kenne genug Väter, die sich dann vor Freude einen früher angetrunken haben und die dann aber, eine sollte eigentlich Martina heißen, ein Mädchen, und der Vater war aber so besoffen, dass er Bettina gesagt hat. Und dann kam der irgendwann zur Mutter, ja, Bettina war richtig, ne? Und dann hieß das Kind auf einmal Bettina und nicht Martina.
Oh Gott, oh
so,
Gott.
Also deswegen, und da sollte man lieber nochmal hinterfragen, bei manchen Leuten.
Ja, ich kenne auch einen Patrick, der nur mit K geschrieben wird, weil das C halt vergessen wurde beim Ausfüllen.
Oh Gott. Ja, okay, das ist natürlich dann bitter.
Ne? Und und vor allen Dingen sorgt das lustigerweise in dem Fall dafür, dass alle der Meinung sind, ja, ne, wenn er jetzt mit CK geschrieben würde, dann wird er natürlich Patrick ausgesprochen, aber nur mit K, dann nennen wir ihn doch einfach mal Patrick. Und
okay.
Ja, und da er das ähnlich gerne hat wie du, wenn du MJ genannt wirst, kämpft er dann halt immer dagegen an und versucht dann immer den Leuten irgendwie klarzumachen, dass er gerne Patrick genannt werden möchte. Aber tja, das, was dann einmal so falsch drin ist, du kennst halt das Problem aus dem Anime. Ja, das ist dann halt erstmal falsch drin. Und wenn du dann natürlich, wenn derjenige, der dann von anderen, die sich's auch falsch gemerkt haben, halt auch immer falsch dann vorgestellt wird, ja, dann ist das so. Ne? Und wir haben auch einen bei uns gehabt, dem wurde ein Bindestrich-Nachname angedichtet, obwohl der tatsächlich keinen Bindestrich-zweiten Vornamen hatte. Also, das war dann, und der mochte das auch nicht. Das hat er allerdings erst nach ein paar Jahren dann irgendwann mal mitgeteilt, nachdem er es über sich hat ergehen lassen. Also
krass.
Und also so Spracheigenheiten und Fehler und so, die können ganz schön verwirren. Und ja, in deinem Fall dann ja sogar teuer sein, wenn du da alles nochmal irgendwie ändern lassen musstest. Also. Ist das denn dann offiziell eine Namensänderung, wenn man sagt, so, ich gehe jetzt von Nicht-Bindestrich auf Bindestrich?
Ja, tatsächlich schon. Also okay. ich musste wirklich zigtausend Mal irgendwie belegen, warum ich das jetzt mache, warum es jetzt nötig ist und dass das nicht einfach Willkür ist. Und ich habe denen dann halt sämtliche Zeugnisse vorgelegt und gesagt, nee, das ist keine Willkür. Also ich bin mein Leben lang davon ausgegangen, dass es halt so geschrieben wird, bis uns irgendwann mal jemand gesagt hat, nee, da ist ein Fehler an der Geburtsurkunde irgendwie durch meinen Vater. Und dann habe ich gesagt, ich so, ja, ich möchte gerne so heißen, wie ich auch wirklich heiße und wie es hier überall steht, sonst sind meine ganzen Urkunden halt hinfällig von der Uni etc. Das wird dann jetzt zum Glück dann gemacht, Gott sei Dank. 300 Euro, der Spaß, war super.
Ja. Wobei 300 ja noch in Anführungszeichen geht. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das auch halt dann so ein bisschen davon abhängig ist. Also zum einen vom Bundesland, glaube ich, wo man das machen lässt und dann halt auch, wie jetzt in deinem Fall, wie plausibel kann man denn seine Gründe dann machen oder auch nicht. Und dass da vielleicht so ein bisschen Spielraum ist, wenn sie es dir jetzt nicht so abgenommen hätten, aber zumindest genug, um die Änderung vorzunehmen, dass sie dann vielleicht gesagt hätten, das so ganz schlüssig finden wir das nicht, das kostet jetzt 500.
Wer weiß. Ja. Zum Glück hat es ja geklappt.
Ja, das auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, und du hast ja letztens nochmal in die Tasche gegriffen und hast dich ja sprachlich nochmal sehr schnell verbessert, ne?
Du meinst meine Zähne?
Genau, ich meine das zischende S.
Ja, das ist total witzig. Das Thema ist echt interessant, weil mich haben teilweise auch ganz viele Kollegen angeschrieben und gesagt, so, ey, Maria, hast du das wirklich gemacht? Ich so, ja, mir sagt das eine Studio auch, dass ich da so ein bisschen zische. Und ja, und die haben das auch schon mal überlegt, irgendwie das zu machen. Und irgendwie eine Kollegin, die hat auch das wirklich auch schon gemacht, also ein bisschen anders als ich, aber sie hat es auch gemacht und angepasst halt, ne? Und das ist halt total spannend, dass das irgendwie so ein Thema geworden ist plötzlich. Ja, wie gesagt, ich bin zu der Ärztin hingegangen, habe gesagt, ja, hier, irgendwie ein Studio sagt, dass man Esther zischt. Können wir es mal kurz kontrollieren? Und da kam halt raus, dass ich wirklich so eine leichte Lücke da hatte hinter einer Zahnreihe und dass da quasi wie so ein Hohlraum war, also so von der Zahnlage, sag ich jetzt mal. Hm. Und das zischte anscheinend aufs Mikrofon. Das heißt, wenn ich ein S mache, dann hast du auf dem Mikrofon so einen kleinen, ich kann es nicht mal beschreiben, wir haben uns das nochmal im Ton nochmal angehört, nochmal ganz genau. Und das hat so wie so ein kleines Störgeräusch, wie so ein Plickern, ich kann es nicht beschreiben. Ja. Und da hat ein Studio halt gesagt, und da spreche ich ja teilweise auch ziemlich große Rollen, dass es halt sehr anstrengend ist, das alles nochmal nachzubearbeiten, weil die halt bei mir immer die S rausfischen müssen jedes Mal.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was kann man da machen? Dann bin ich halt zum Zahnarzt gegangen, habe gesagt, Entschuldigung, können Sie mir da was unterbauen? So, und dann hat die mich mit großen Augen angeguckt und die so, bitte? Ich so, ja, ich bin Sprecherin und ich hätte gerne ein S ohne Zischen. Und dann haben wir dann das war jetzt zwischen 5 Sitzungen oder so, haben die da mehr Versuche gemacht, um das zu unterbauen. Und jetzt hat es anscheinend geklappt und ich war jetzt im Studio und die meinten, ah ja, super, wir hören das Störgeräusch nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann hat sich das ja gelohnt. Und wie gesagt, und das ist halt auch so eine Sache, also diese Branche ist halt echt, die ist knallhart. Also wenn du da nicht irgendwie bereit bist, irgendwie alles zu geben und dich da reinhängst, da kommst du halt auch nicht weit. Also ich habe dann wirklich richtig gekämpft, um da hier drin zu landen irgendwie und habe Coachings gemacht und dies. Und das war 5 Jahre in der Logopädie. Keine Ahnung, also da muss man echt dranbleiben und ich hatte damals auch ruhig genau, weil ich glaube, ich habe an ein Studio zig Demos geschickt. Irgendwie jedes Mal habe ich eine Absage gekriegt mit den Worten, nee, hier und da stimmt was noch nicht, hier und da muss noch verbessert werden und so. Und ich habe dann 10 Mal auch neue Demos geschickt und habe mich davon einfach nicht runterziehen lassen und dann trotzdem immer weitergemacht. Weil, anders kommst du auch nicht weiter. Auch wenn du in der Branche schon drin bist, heißt es nicht, dass die Aufnahmeleiter dich die ganze Zeit auf dem Schirm haben. Ne? Es gibt hier viele Sprecher, viele gute Sprecher. Das heißt, du musst immer wieder anrufen, immer wieder sagen, hey Leute, ich habe Zeit, braucht ihr nochmal neue Demos oder habt ihr gerade Projekte, könnt ihr an mich denken und so. Das ist nicht getan mit, ich bin einmal hier ein Sprecher, so ungefähr. Mhm. Also man muss halt ständig dranbleiben und immer wieder sich verbessern und immer wieder neue Sachen machen. Dann brauchst du neue Fotos für irgendwelche Webseiten, dann muss die Website neu gemacht werden. Dann musst du Demos austauschen, dann musst du vielleicht Gesangssachen rausziehen, die aus den Demos und so. Das ist immer halt viel zu tun, ne? Und deswegen bin ich, also ich habe auch schon in vergangenen Interviews gesagt, ich unterstütze Leute echt gerne, wenn die mich irgendwie bei Instagram oder keine Ahnung fragen oder mir irgendwie sagen, ja, dass die mal hier und da Hilfe brauchen. Aber ich bin inzwischen da rigoros und unterscheide wirklich zwischen Leuten, wo ich merke, okay, die meinen es jetzt ernst und die meinen es halt nicht ernst. Mhm. Weil ich habe damals viele Leute gehabt, wo ich dann gesagt habe, nee, die Demo hier ist nicht gut, weil das und das und das. Also gebe dann auch immer konstruktive Kritik.
Ja.
So, aber ich merke halt sofort, wenn von dem einen oder anderen dann auf einmal nichts mehr kommt. Und dann denke ich, okay, gut, dann hat der Biss anscheinend nicht gereicht.
Ja.
So, und deswegen, und das ist halt ein knallhartes Geschäft. Und wenn die nicht mal an mir vorbeikommen, dann werden sie es in der Branche selbst auch nicht schaffen. Deswegen, ich bin nett, ich bin wirklich nett, versprochen, aber wenn sie es gerade hart anhört, aber ich versuche immer zu helfen. Mhm.
Nee, das ist auf jeden Fall cool. Was mich, als ich das mit dem zischenden S, ich zisch ja selber auch so ein bisschen, was mich da aber am meisten überrascht hat, war, dass ich zwischendurch mal so das ein oder andere Interview bei den Mediaparten gesehen habe, wo dann auch sehr renommierte Sprecher, sag ich mal, dabei waren, wenn die ganz normal gesprochen haben. Also die haben wirklich schon fast gelispelt. Also das war wirklich schon sehr extrem, wo ich so gedacht habe, wie funktioniert das denn? Und als ich dann halt von dir das gelesen habe, habe ich gedacht, eieiei, da müssen irgendwelche ganz armen Seelen einfach immer hinterher wahrscheinlich die Tonspur noch mal zigmal nachbearbeitet haben müssen, damit das halt dann auf der Spur letztendlich nicht landet.
Ja, die Sache ist, wenn du natürlich da irgend so eine Legende sitzen hast mit irgendeiner geilen, markanten Stimme, dann sagen sich die Studios natürlich, okay, gut, das nehmen wir jetzt in Kauf. Und das wird dann jetzt auch durchgezogen. Also klar, es gibt halt viele markante, gute Stimmen mit einem Wiedererkennungswert. Wie sauber die sind, sei mal dahingestellt, so, ne? Aber wenn die Leute es hören wollen und die Stimme toll finden und dann wird das halt in Kauf genommen. Also, aber wenn du halt ein Anfänger bist, wie ich damals, so sagen die sich so, ganz ehrlich, warum soll ich die nehmen, wenn ich eine Kindersprecherin nehmen kann, die inzwischen seit 20 Jahren dabei ist, dann haben wir es da ja leichter. Also deswegen muss man als Anfänger doppelt so viel arbeiten, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, ich habe auch mal von einem Sprecher gehört, der hat gesagt hat, also in die Sprecherbranche reinkommen ist relativ, also wirklich, ne, mit einem betonten relativ einfach, aber da drin zu bleiben, das ist halt die wirkliche Herausforderung.
Ja, genau. Ich habe halt genug Freundinnen, die da in Berlin gelandet sind irgendwie und gesagt haben, irgendwie, In Berlin gibt es natürlich auch viele Studios und so, ne? Also da kannst du dich natürlich bei vielen Studios bewerben und so. Aber die kamen dann irgendwann zu mir an und meinten dann so, ja, ja, irgendwie wird das nichts, das meldet sich keiner bei mir. Ich so, meldest du dich denn bei denen? Ja. Nee, warum? Ich habe mich ja mal vorgestellt. Ich so, ja, und wann hast du dich vorgestellt? Ja, vor einem halben Jahr. Ich so, ja, dann bist du selbst schuld, weil du musst dich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Irgendwie alle paar Wochen, jetzt natürlich nicht jede Woche oder so, ne? Aber alle 4 bis 6 Wochen sagt man halt, dass man sich da nochmal melden kann und sagen kann, ja, ich wollte mich einfach melden, habe mich auf dem Schirm, irgendwie gibt es gerade irgendwas Neues oder keine Ahnung. Ja. So, und wenn du das halt nicht machst und dann sagst, ja, dann kriege ich halt nichts, ja, dann, sorry, da hast du in der Branche nichts verloren, meiner Meinung nach. Also wenn es dir das nicht wert ist, einen Anruf, dann ja, dann gibt es genug andere Leute, die sagen, alles klar, ich mache das jetzt.
Ja, vor allem, das muss ich ja sogar schon machen, wenn ich Leute anfrage, dass ich mich vielleicht zwischendurch mal wieder ins Gedächtnis bringe und sage, du, ne, ich hatte da schon mal geschrieben, so, wie sieht's denn aus? Und ja gut, man bekommt halt auch wirklich teilweise gar keine Rückinfo, keine Rückmeldung. Das finde ich dann immer sehr schade, weil ich dann ja nicht mal weiß, habe ich vielleicht jetzt, was ja durchaus mal sein kann, einfach den falschen Kommunikationskanal gewählt, der von der Person, den die Person vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm hat oder so. Oder hat sie es gelesen, aber hat sie, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, einfach wirklich keinen Bock darauf. Ne? Das ist halt immer das. So. Und mit hat keinen Bock oder hat keine Zeit oder was, kann ich ja super leben. Nur mit, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es überhaupt gelesen wird, habe ich irgendwas dumm formuliert oder so. Ne? So man möchte das ja dann eher wissen, so aus meiner Position jetzt, weil man sich ja dann auch verbessern möchte, weil man dann ja beim nächsten Mal, wenn man vielleicht unwissentlich irgendeine dumme Formulierung gewählt hat, dann einfach halt beim nächsten Mal eine andere Formulierung wählen könnte, wenn man denn dann weiß, dass sie dumm war. Ja, und ja, aber wie du schon sagst, ne, da muss man dann einfach, ja klar, ein bisschen Geduld muss man dann auch mitbringen. Und ich werde jetzt nicht, wenn ich jemanden angeschrieben habe und die Person sich nach 3 Tagen nicht gemeldet hat, nicht nochmal direkt hinterher schreiben und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Ich hatte doch schon mal und da ist ja immer noch nicht zurückgekommen. Ja, man möchte Leuten ja auch nicht auf die Nerven gehen, aber wie du schon sagst, ne, man sollte ja zumindest so ein bisschen das tatsächliche Interesse dann auch belegen. Ne, was man hat, damit die Leute eben nicht so, wie du das ja in einigen Fällen auch hattest, wenn sich dann keiner mehr meldet, wo dann sagst du, ja, entweder hat es nicht gereicht oder also von den Fähigkeiten her nicht gereicht oder es reicht vielleicht einfach vom Ansatz her nicht.
Ja, man muss halt tatsächlich in dieser Branche echt gut Deutsch lesen können. Es gibt nämlich einen sehr feinen Unterschied zwischen engagiert und penetrant.
Ja.
So, der Grad ist ziemlich schmal halt. Deswegen, und die Leute sind alle super gestresst in dieser Branche, die haben viel zu tun und so. Ne? Das heißt, da muss man echt gucken, mit wem spricht man gerade. Merkt man vielleicht das auch bei der Akquise zum Beispiel. Ich merke halt auch, okay, wenn da jemand schon so ein Studio in, also weiß ich, okay, gut, ist gerade schlechter Zeitpunkt und ich war dann auch am Anfang mal jemand, der gefragt hat, so, ich treffe dich gerade in keinem guten Moment, Stress, ich so, okay, gut, dann melde ich mich einfach morgen, Notiz gemacht, morgen nochmal melden, so, deswegen, und da muss man halt irgendwie gucken, dass man da den richtigen Weg einfach findet, ne?
Ja, und das habe ich jetzt bei einigen Gästen, Gästinnen, dass ich mich da halt gemeldet habe und das dann als Antwort halt kam, so, ey, grundsätzlich auf jeden Fall super Bock drauf, aber im Moment halt leider so gar keine Zeit. Können wir einfach im Januar nochmal sprechen, mal gucken, wie es dann aussieht. Wo ich dann natürlich auch sage, klar, können wir gerne machen und so. Und dann, wie du schon sagst, da wird sich im Zweifelsfall selber nochmal eine kleine Notiz gemacht, dass, was weiß ich, wenn jetzt jemand sagt, er meldet sich Mitte Januar und hat sich dann vielleicht bis Ende Januar noch nicht gemeldet, dass ich dann tatsächlich halt selber nochmal nachfrage und sage, hier, ne, wir wollten da ja eigentlich, wie sieht's denn gerade aus? Und ja, wie gesagt, ne, du hast es ja eingangs auch schon erwähnt, so mit den Touren, die du da immer gemacht hast. Das habe ich ja auch schon von Leuten mitgekriegt. Also ich habe auch schon Aufnahmen gehabt, wo dann um, ich glaube, 19 Uhr war die Aufnahme geplant und um 11 Uhr habe ich dann halt eine Nachricht gekriegt, du, sorry, ich muss jetzt nochmal eben nach Berlin, muss da noch eine Aufnahme machen und können wir das irgendwie um eine Woche schieben oder so. Und ja, habe ich halt.
Das ist natürlich echt ärgerlich, ach Mensch.
Ärgerlich schon, aber habe ich halt auch absolutes Verständnis für, ne, dass man dann natürlich auch Prioritäten setzt und alles, ne, ist ja vollkommen in Ordnung. Und du sagtest es ja selber auch, ne, man muss ja teilweise auch sehr, sehr kurzfristig, sage ich mal, zur Verfügung stehen. Ne, wenn dann angefragt wird, hey, ne, wie sieht's denn aus, bist du morgen Nachmittag da, dann ja, wenn man dann, ne, da sind wir wieder beim Thema, irgendwie langfristig halt einen Fuß in der Tür behalten möchte, ja, dann sollte man da sicherlich nicht Nein sagen oder nicht allzu häufig Nein sagen.
Ja, das Stichwort ist einfach Flexibilität.
Ja.
So, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht. Es gibt manchmal so Leute, wo ich mir denke, so, ja, die sind einfach da auch nicht so flexibel, wie sie eigentlich sein müssten, um in dieser Branche einfach zu bleiben, ne? Mhm. So, keine Ahnung. Also bei mir aktuell fällt es mir zum Beispiel ein bisschen auch schwerer, weil ich viel in der Regie gerade aktuell bin. Natürlich möchte ich weiterhin auch sprechen und so, ne? Nur wenn du halt viel Regie machst, dann denken sich natürlich die meisten Aufnahmeleiter, oh, das ist natürlich auch schwierig, das unter einen Hut zu kriegen, weil wenn die Rolle plötzlich auf einmal mehr vorkommt, aber man viel Regie macht und so, dann ist es natürlich echt schön, denjenigen dann vors Mikro zu kriegen, ne?
Ja.
Deswegen, da muss man immer so ein bisschen gucken. Also Flexibilität ist echt total wichtig in diesem Job. Ja. So, keine Ahnung, ich war auch schon wieder zu Hause hier und dann kam der Anruf vom Studio, ja, wir haben eben noch einen Take vergessen, kannst du mal zurückkommen?
Ja.
Dann musst du halt wieder hinfahren, damit das halt gemacht werden kann, weil es muss ja auch alles ausgeliefert werden, rechtzeitig das Zeug.
Ja.
Deswegen, ja, dann hast du halt keine andere Wahl, ne?
Das ist das. Und da fällt mir auch noch mal was ein, das hatte ich auch schon mal in anderen Folgen erwähnt, aber das war bei einer Instagram-Story von Peter Flechtner, der von irgendwem angefragt wurde, der sich zumindest selber auch als Schauspieler vorgestellt hat und der dann mal so ein paar Tipps haben wollte, ja, wie er denn so in die Sprecherbranche reinkommen könnte. Ja, und der erste Tipp, der ihm halt gegeben wurde, war halt, naja gut, wenn du das machen willst, dann zieh halt nach München, Berlin oder Hamburg und geh halt zu den Studios, stell dich vor und frag die, ob die irgendwie was für dich hätten. Und das war wohl nicht die Antwort, die derjenige haben wollte und hat dann irgendwie so aufs Unflätigste da rumgepoltert. Und ich habe gedacht, sie wären Profi und würden was von ihrem Job verstehen und so weiter. Hä? Und ja, und wo ich auch noch gedacht habe, so ganz ehrlich, also ich bin kein Schauspieler, ich bin kein Sprecher oder so, aber ich interessiere mich halt so insgesamt für dieses Business und selbst ich habe das schon mitgekriegt, wenn du bestimmte Rollen halt haben willst, ja, dann musst du halt im Zweifelsfall, was weiß ich, in Berlin wohnen, weil du da halt verfügbar sein musst und alles. Ja, und und was ich von einer anderen jungen Sprecherin, die auch aus München ist, von der Lucy Leopold, halt auch gehört habe, die hat es halt auch noch so angefangen, dass sie tatsächlich zu den Studios hingegangen ist, das war aber schon nach Corona. Ja, da ist sie auch nicht auf ganz viel Gegenliebe gestoßen, weil die es halt auch lieber gehabt hätten, wenn sie vorher mal einen Termin mit denen vereinbart hätte. Aber an dem grundsätzlichen Ansatz, sich einfach erstmal, ne, und sei es jetzt erstmal so stimmlich, aber sich einfach erstmal zu zeigen und zu sagen, hallo, hier bin ich und ich würde gerne was machen, ja, da ändert man halt nichts dran. Auch nicht, wenn man sich als Schauspieler vorher empfindet und vielleicht deswegen der Meinung ist, sag mal, das, ich bin doch Schauspieler, dann kann ich doch auch sprechen. Das ist doch quasi dasselbe. Also, was es ja, und das wirst du noch mehr wissen als ich, ja eindeutig nicht ist.
Also, nee, natürlich nicht. Das ist ein eigenes Handwerk auch.
Richtig.
Deswegen, keine Ahnung.
Richtig. Und das kriegt man.
Aber die Lucy hat damals sogar bei mir hospitiert.
Ah.
So, die war damals bei mir im Studio und hat da zugeguckt und die hat jetzt auch bei mir gesprochen.
Ach so, cool.
So geht's, ne? Ja, aber die Lucy habe ich zum Beispiel nie als, die habe ich immer sehr als engagiert wahrgenommen.
Ja. Oh,
so,
ja.
Und das, also, ist halt, und das ist halt, wie gesagt, der Unterschied zwischen penetrant und engagiert. So, ja. Ne? Und für sie war halt dann da und ich fand sie nett und ich habe sie immer sprechen lassen und jetzt spielt sie halt bei mir eine Rolle. Ja.
Ja.
Deswegen, so kann es dann auch gehen, ne?
Ja, klar. Und das Lustige ist, über die Lucy bin ich gestolpert, weil sie bei einem Hörspiel mitgemacht hat, bei der Rauhreif-Saga. Und da hatte ich mit dem Lars Große, der das Ganze so kreiert hat, mit dem hatte ich gesprochen. Und der hat bei diesem Hörspiel, der hat dann zum Beispiel für jeden Charakter, hat er quasi so eine Art Charakterbogen und auch so ein kleines Charakter, so einen kleinen Charakter-Take gemacht, wo dann halt jeder Sprecher sich dann einfach mal so ein bisschen vorgestellt hat. Und da hatte er mir dann halt gesagt, dass dass die Grundidee wohl eigentlich erst dadurch aufkam, dass halt Lucy für ihre Rolle so einen Teil gemacht hatte und damit ankam und alle die Idee halt so klasse fanden und gesagt haben, hey, lass das doch für alle Charaktere machen. Und da habe ich mir halt schon gesagt, auch weil ich sie halt stimmlich super sympathisch fand, so gedacht, versuchst du doch mal die dann auch in den Podcast zu bekommen. Und ja, das hat dann glücklicherweise auch funktioniert und auch wirklich super, super nettes Mädel und auch super, super engagiert halt und alles. Und ja, ich sag mal, wie du sagst, man muss halt dann wirklich einfach so dieses, und da hatten wir da nämlich seinerzeit in unserer Folge auch drüber gesprochen, man muss einfach dieses Feuer haben, was ich auch schon von anderen Sprechern halt gehört habe, dass halt wirklich so, man muss da halt echt für brennen, dann das so machen zu wollen. Und ja, halt so dieser halbgare Ansatz, wie du das ja jetzt auch schon gesagt hast, der bringt es dann halt nicht, dass man sagt, ja, hey, aber ich bin doch so, ich habe doch eine gute Stimme. So, nehmt mich doch jetzt mal so. Ich kenne auch andere, die eine sehr, sehr gute Stimme haben und die aber selber auch hammerhart noch weiter an sich arbeiten und so und halt auch mit Leistungen, wo ich so als Laie da sitze und wo die Kinnlade runterklappt, da sind die halt nicht mit zufrieden mit, weil sie einfach sagen, nee, also mein Anspruch wäre eigentlich halt noch eine ganze Ecke über dem, was ich aktuell tatsächlich in der Lage bin zu leisten.
Mhm. Ja, das stimmt.
Da werde ich jetzt natürlich keinen in die Pfanne hauen. Aber das glaube ich. Wie sieht das denn aus, wenn du selber sprichst? Profitierst du da auch von deiner Regieerfahrung oder?
Sollte ich tatsächlich. Klar, man hat ein bisschen mehr Routine und so, aber ich, also bei mir ist Sprechen und Regie irgendwie zwei getrennte Paar Schuhe irgendwie. keine Ahnung, also ich kann beim Sprechen tatsächlich nicht auf das achten, worauf ich als Regie selbst drauf achte, weil man da einfach komplett einen anderen Standpunkt hat in dem Moment.
Ja.
Deswegen, also ich würde mich auch selbst nie aufnehmen, ohne dass eine andere Regie halt dabei ist. So, weil du müsstest ja halt jedes Mal den Take nochmal reinspielen, nochmal, du hast vor allem ja auch, klar, du hast die Anschlüsse zwar da, aber als Regie kannst du nochmal das Ganze nochmal komplett nochmal durchscrollen, parallel schon mal und so, also es gibt schon einen Grund, warum es halt so viele Leute im Studio gibt, die dann da sind, so. Deswegen, klar, ich profitiere in dem Sinne als Regie davon, weil ich natürlich vielen guten Sprechern beim Sprechen zusehen konnte, wie ich selbst Regie geführt habe. Das heißt, da kann man sich natürlich schon das eine oder andere mal abgucken, was die da so machen. Aber selbst, durch die Arbeit, ich selbst auch noch ein bisschen, dann da so ein bisschen den Blick als Regie gleichzeitig auch noch mitzuhaben, während du sprichst. Aber es ist teilweise echt nicht ganz so leicht.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das Lustige ist, ich hab quasi beides schon gehört. Also ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die halt selber viel Regie machen und die dann, so wie du das auch sagst, wenn sie dann selber halt Sachen sprechen müssen, die das dann halt auch einen Kollegen, ich sag mal, überwachen lassen als Regie. Und ich habe aber auch schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, nee, ich habe da irgendwie die und die Rolle gehabt, da war ich so selber so im Thema und da wusste ich einfach so sehr selber, wie das alles klingen muss und so. Da habe ich jetzt niemanden als Regie dazu genommen, da habe ich mich quasi selber regiert.
Ah, okay. Ja, wie gesagt, beide Seiten. Ich gehöre nur leider, ich bin kein Multitasker, das war ich noch nie in keiner Disziplin. Und deswegen würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen, da irgendwie dann da alles in eigenem Regie zu machen.
Also nee. Weißt du denn, nachdem du einen Text gesprochen hast, noch, was du da gesagt hast, oder?
Nee.
Okay.
Also tatsächlich ist das echt so Kurzzeitgedächtnis. So dann, also es ist ja halt Konzentrationssache, ne? Du stehst da, liest dir den Text durch, musst dir die Anschlüsse angucken, dann guckst du die Länge an, dann guckst du dir die Emotionen an, dann guckst du also auf so viele verschiedene Sachen. Dann kommt der nächste Take, dann musst du das gleich von vorn machen. Deswegen dann, klar, wenn da irgendwann was Markantes irgendwie war, dann klar, das merkst du dann irgendwie. Aber eigentlich ist das echt so, jedes Mal wieder neu einsteigen auf die neue Situation, die du gerade siehst, sozusagen.
Ja, das Lustige ist, ich kenne dieses Phänomen von mir selber noch damals aus der Schulzeit. Wenn ich irgendwas vorlesen musste und es war hinterher wichtig, dass ich auch den Inhalt begriffen habe, dann musste ich es danach für mich selber nochmal lesen, damit ich auch den Inhalt begreife. Weil, ne, wenn ich jetzt vorgelesen habe, ging es mir halt viel mehr darum, wie lese ich jetzt was vor und so, als dass ich jetzt wirklich aktiv den Inhalt auch aufgenommen hätte.
Ja, das stimmt. Vor allem, ich gehöre ja auch zu den Leuten, die eine Leseschwäche haben. Das heißt, bei mir ist das nochmal zusätzlich eine Herausforderung im Studio, dann den Text so schnell drauf zu kriegen, so oder den so schnell zu lesen. Also manchmal echt überraschend, wenn ich selbst Regie führe. Die Sprecher das teilweise schon drauf, während ich noch am Lesen bin. Also das ist ja wirklich das ist echt ein Handicap tatsächlich.
Hey, hey, hey.
Und deswegen, also die meisten Studios, denen sage ich das auch, die wissen das auch. Das heißt, ich brauche manchmal ein bisschen länger, um die Texte mehr durchzulesen und die Anschlüsse zu lesen. So, ne? Aber am Anfang, da schaut man sich natürlich nicht als Anfänger da, das den Leuten zu sagen. Das heißt, meine ersten Synchronjobs, da war ich echt gnadenlos. Ich bin halt ziemlich gnadenlos überfordert, weil man muss halt auf so viele Sachen gleichzeitig achten. Das ist halt nicht mal irgendwas sagen, so, ne? Du musst, wie gesagt, Timing beachten, Emotionen beachten, die Pausen beachten, so die Pausen richtig zu spielen beachten. Du musst echt so viele Sachen machen. So, und wenn du, so wie ich damals, noch mit dem Text beschäftigt bist und irgendwie dann denkst du, oh, verdammt, wann geht's los? Und dann ist vorbei. So, deswegen denke ich mir so, ja, es ist schon schwieriger, als es aussieht. So, ich vergleiche das mal so ein bisschen gern damit, wenn die Leute irgendwie sagen so, naja, die Models, die laufen ja auch nur rauf und runter den Weg, das kann ich auch. Also, ja. Da muss ich mich jedes Mal kaputt lachen, weil ich denke so, okay, alles klar, ja, nee, eigentlich nicht. So, weiß ich nicht, also es ist schon auch ein Handwerk und deswegen mag ich es zum Beispiel auch gar nicht. Jetzt, wenn mir direkt eigentlich schon ein paar Outfit-Kriterien, wenn irgendwelche Leute zu mir ankommen, sagen, kann ich mal einen Satz sprechen, irgendwie mal eben kommen, lass mich auf das Mikro. Meine Freunde sagen, ich habe eine coole Stimme. Dann denke ich dann so, what the fuck? Also nee, geht gar nicht. Also wie gesagt, ja. Ich finde, das macht den Job, das würdigt uns halt auch so ein bisschen in unserer Arbeit herunter in dem Sinne, finde ich.
Ja.
So, weil wir natürlich viel investieren, um das halt ordentlich zu machen, so, ne?
Ja, ja. Ja,
deswegen, also, ja.
Und klar, und es ist natürlich auch so, ne, wir hatten ja von den, ich sag mal, alten Haudegen gesprochen, die halt so richtig charakteristische Stimmen haben, aber die sind ja nicht deswegen so fest in diesem Job gelandet, einfach nur, weil sie diese charakteristische Stimme hatten, sondern, ne, ich sag mal, von allen, die dieses Handwerk beherrscht haben, waren die halt diejenigen, die das Handwerk beherrscht haben und zusätzlich halt noch diese markante Stimme hatten und sich vielleicht deswegen so lange gehalten haben. Aber da war ja nicht die Stimme das ausreichende Kriterium, um halt jetzt da Fuß zu fassen.
Richtig, genau. Klar, es ist ein Schauspiel, ne? Also
ja.
Du bist ein Schauspieler vom Mikro. So, und wenn du nicht spielen kannst, dann kannst du auch so eine gute Stimme haben. Das ist dann schwierig, ne?
Richtig, ja. Oder ja, wenn du spielen kannst, aber vielleicht dich halt mit dieser Situation schwer tust, dass du da halt jetzt in einem Studio stehst, wo du halt niemanden anspielen kannst oder sonst was und ja eigentlich auch dich eher nicht so sehr viel vor dem Mikro bewegen solltest, damit halt deine Stimme auch dann noch da drin landet, ne? Also.
Oh, das war mal so süß. Ich hatte mal eine Sprecherin, da hat die Figur in der Szene so Anlauf geholt, eine Tür zu rammen.
Ja.
So, und dann irgendwann gegeneinander kam der Anzähler im Studio und ich war so, ich so, hä, wo sind die Sprecherin? Ich habe mir kurz auf meinen Text runtergeguckt und guck dann hoch. Ich so, hä, wo ist die Sprecherin hin, so, ne?
Ja.
Und hat sie wirklich Anlauf geholt. und ist dann so komplett aus meinem Blickfeld verschwunden. So, wo ist sie hin? So, ne? Und kam sie so angerannt und hat dann so dann das dabei, dass so gesagt ist, du, sorry, du ja. musst vom Mikro bleiben, du kannst dich aber weglegen. Das war total lustig einfach. Ich so, nee, auch wenn ich wie gut das machst, dann musst du es halt so modellieren, dass sich es so anhört, quasi, als würdest du es
genau.
machen, aber du darfst halt nicht einfach weggehen. So,
ja, ja.
Das war total süß. Das von denen habe ich echt sehr gelacht, weil ich teilte.
Ja, ja. Ich hab da letztes Mal was von gehört, hier von der Soldat James Ryan, dass da wohl tatsächlich im Studio es so gemacht wurde, wenn da jetzt irgendwelche Szenen eingesprochen werden sollen, wo zum Beispiel, was weiß ich, die Leute völlig außer Atem waren, weil sie irgendwie gerade einen Gewaltmarsch hinter sich gebracht haben, ja, dann mussten die halt, also zum einen haben die dann wirklich im Studio wohl die komplette Montur dann anbekommen und dann mussten die halt, was weiß ich, erstmal irgendwie 10 Liegestütze oder so machen, damit die halt dann, wenn sie aufnehmen, so außer Atem sind tatsächlich. Also.
Ja, das machen wir auch, klar, logisch. Bei Game of Thrones, da wurden den Leuten auch hier die Taschen mit Steinen gefüllt irgendwie, damit die sich anhören, als würden die wirklich gerade Gepäck tragen. So, deswegen.
Aber die wurden nicht nackig durchs Studio gescheucht und irgendwer.
Die waren nicht dabei, keine Ahnung. Nee, das nicht, aber klar, du musst auch natürlich, auch wenn wir jetzt noch so irgendwelche Szenen da sprechen, wo wir halt, wo die Figur rennt, dann rennst du auch da schon einmal durchs Studio, bis du bereit bist und dann geht der Tape los und dann hast du natürlich auch dann weniger Puste, als du eigentlich hättest, ne? Das darf man ja nicht hören.
Ja, ja.
So, oder zum Beispiel auch, was man auch beachten sollte, dann hast du zum Beispiel mal Momente, du redest und auf einmal steht deine Figur plötzlich irgendwann auch und geht irgendwo hin zum Beispiel. Das heißt, du musst dir auch merken, an welcher Stelle die jetzt aufsteht,
ja.
sodass du genau da das Wort setzt und dann auch so diese Bewegung quasi so mitmacht. Also, ne, so dann ja. das Wort natürlich auch dementsprechend ein bisschen mehr außer Atem ist, weil du ja gerade dich erhebst. So, ne? Also, das muss man schon auch hören an solchen Stellen. Das heißt, man muss echt super viel beachten, ne, im Synchron. Ja, das ist dann schon eine Kunst. Ne?
Ja,
und deswegen hoffe ich, dass uns die KI nicht ersetzt. Deswegen, es ist eine Kunst, das ist ein Handwerk.
Also das hoffe ich halt auch sehr, sehr stark, weil also für mich das beste Beispiel, warum ihr nicht durch KI ersetzt werden dürft, ist die neue Pumuckl-Serie und was sie da mit der Stimme von Hans Klarin gemacht haben. Also das ist für mich der beste Beleg, warum man tatsächliche Menschen braucht, warum man da nicht irgendwelche KIs drüberlegen kann oder sonst was, sondern man da einfach...
Ich kann es mir nicht anhören, das tut mir leid, ich kann es mir nicht anhören. Für mich ist das echt so, oh, nee. Nee, also, ich konnte es mir einfach nicht anhören.
Ich muss sagen, ich bin da so reingerutscht. Ich wusste das erst gar nicht. Ich habe nur irgendwo einen Link zu diesem Trailer gesehen, habe mir den Trailer angeguckt und habe irgendwie da schon, ich wusste halt den Hintergrund gar nicht, aber habe da schon gedacht, also irgendwie diese Pumuckl-Stimme klingt merkwürdig. Das klingt irgendwie so wie Hans Klarin mit angezogener Handbremse. So, was ist denn da los? Und dann habe ich halt erst im Nachhinein erfahren, dass sie halt da diese komische Variante gemacht haben mit, wir lassen da irgendwie einen Comedian das Ganze sprechen und setzen danach dann nochmal eine KI drüber. Was ich halt auch ziemlich unsinnig finde, weil ich denke, da hätte man es eher, es hätte ja noch nicht mal so eine krass ähnliche Stimme sein müssen, die irgendwie so hart nach Hans Klarin klingt, sondern es hätte ja einfach schon auch gereicht, wenn man sagt, ja, so der Spirit von dem, was halt Hans Klarin damals mit Pumuckl gemacht hat, so den versuchen wir rüber zu retten und einfach von einem anderen Sprecher irgendwie halt machen zu lassen. Das wäre aus meiner Sicht die wesentlich bessere Idee gewesen und das geht für mich halt auch gar nicht. Also ne, deswegen, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir aussieht, aber es gibt ja auch halt so die verschiedenen Begriffe, mal Sprecher, mal Synchrondarsteller und da habe ich den Santiago Ziesma mal zugehört, der halt gesagt hat, ja, ein Sprecher, das ist halt irgendwer, der irgendwie die Nachrichten vorliest oder ne, so, der eine schöne Stimme hat, der irgendwie ne, das alles schön sonor auch rüberbringen kann, aber halt, wenn man im Synchronbusiness arbeitet, dann muss man halt wirklich ein Darsteller sein, dann muss man ein Schauspieler sein und dann muss man halt Emotionen rüberbringen. Also genau das, was jetzt, was weiß ich, so ein Nachrichtensprecher ja eben nicht soll, genau das ist ja quasi der Job und das ist ja auch das, was euch dann alle auszeichnet, dass ihr das halt vernünftig hinbekommt und ja, deswegen, ich hoffe auch, dass es da zu vernünftigen Regeln und so kommen wird, dass uns richtige Synchronleistung halt auch noch sehr, 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 sehr lange erhalten bleibt.
Ja, das hoffe ich auch. Das wäre echt toll. Deswegen, also wir haben zum Glück da jetzt gute Leute, die sich damit befassen. Und die ganze Gilde und die ganzen Vorstände, dass sie da langsam anfangen, mit der Regierung mal ein paar Wörtchen zu sprechen irgendwie, dass das nicht ungefiltert irgendwie, weil wie gesagt, das ist ja auch, ich finde das auch super gefährlich, dass ich weiß nicht, wenn du Herrn Anderwald kennst, diesen TikTok da und hier, der auch wirklich Anwalt ist, der macht da ja auch immer hin und wieder mal so ein paar Videos zu. Und der meinte auch, das wird halt einfach saugefährlich, weißt du, wenn du Stimmen oder ganze Gesichter nachmodellieren kannst von irgendwelchen von irgendwelchen Herrschern, die dann auf einmal plötzlich den Krieg aussprechen, obwohl die gar nicht vor Ort waren. So, also da kann man ja irgendwann nicht mehr demjenigen glauben, wer wie was wo gesagt hat. Und ich finde das mit der KI generell halt bedenklich. Und es gab da mal ein sehr gutes Video auf Instagram von einem, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein Kollege aus Berlin, der hat gesagt, irgendwie hat er irgendwie eine Moderatorin getroffen und die hat ihn dann so ein bisschen aufs Korn genommen, gesagt, so, tja, dann bist du ja bald beim Arbeitsamt, so ungefähr, wenn das weiter so läuft, ne? Und er hat mir gesagt, wenn ich beim Arbeitsamt bin als Synchronsprecher, dann bist du die Nächste, die kommen wird, weil das wird nicht nur bei den Synchronsprechern bleiben, das wird dann auf die Banken sich auswirken, auf sämtliche Berufe sich auswirken, weil wen brauchst du noch, der dir was vorrechnet, wenn das eine KI machen kann? Das heißt, klar, irgendwann muss halt auch die Regierung entscheiden, was gemacht werden sollte und was halt uns eigentlich selbst abschafft, die ganze Menschheit.
Richtig.
So, deswegen, und ich finde halt, das, was wir machen, ist eben ein Handwerk, eine Kunst. So, dann kannst du dir auch Bilder von irgendwelchen Computern malen lassen, wenn du irgendeine Landschaft haben willst, aber es ist ja keine Kunst mehr. Nee, es ist halt einfach ein Produkt der Maschinerie. So, und das hoffe ich halt, dass das im Synchron noch nicht kommen wird. Also, das ist echt schön.
Ich drücke auf jeden Fall die Däumchen und
danke.
Ja, ne, wenn ihr, liebe Zuhörende, wenn ihr zwischendurch über irgendwelche Petitionen oder so stolpert, immer gerne dran teilnehmen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn da sich noch ein paar Leutchen mehr hinter die Sache stellen und das dann irgendwie unterstützen. Ob's dann tatsächlich was bringt oder nicht, weiß man nicht, aber zumindest hat man nur so eine Chance. Ne? Also wenn man es einfach aussitzt, wenn man einfach abwartet, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Buchse gehen.
Ja, das stimmt. Oh,
Mensch. Aber es gibt halt
hinter den Kulissen wirklich viele Leute, die mit sehr viel Herzblut an diesen Sachen arbeiten und so und da wirklich viel Zeit und Energie etc. investieren. So, und ich weiß nicht, ich finde, das ist man diesen Leuten auch irgendwo schuldig, zu sagen, okay, gut, ja, weiß nicht, dass man sich da auch so ein bisschen mit für stark macht. Also ich teile auf meinem Instagram-Profil, wenn ich irgendwas sehe in die Richtung Petition, gegen KI, ich bin auch mal in die Erste, das in der Zeit. Weil, wie gesagt, ich weiß ja, wie es hinter den Kulissen abläuft und so. Das ist echt, ja, die ganzen Kollegen sind toll, die machen ihren Job halt wirklich gut, etc. Deswegen, ich finde, das sollte man auch irgendwie, weiß nicht, wertschätzen und dann nicht sagen, auch, ja, komm, weißt du was, die nächste KI macht das jetzt irgendwie. Ja. Ich finde, das ist einfach ein bisschen
ja, und
schwieriges und, Thema, ja.
Und die Erfahrung, die ich ja auch immer wieder mache und die ich ja jetzt auch mit dir machen durfte, ist halt, dass ich habe bis jetzt wirklich noch keine Person aus der Branche kennengelernt, die nicht mega sympathisch, mega nett wäre. Und selbst wenn es nicht nur rein beruflich man euch gönnen würde, alleine halt wirklich schon persönlich.
Das ist voll nett, vielen Dank.
das finde ich auf jeden Fall wichtig. Und ja, wie gesagt, ich mache ja auch nicht ganz zufällig halt so viele Folgen mit Sprechenden, mit Leuten, die Regie führen und so, sondern zum einen interessiert es mich natürlich selber auch so die Hintergründe und alles. Und zum anderen möchte ich natürlich auch dann so ein bisschen die Fahne für das Ganze auch hochhalten und ja, hoffe, dass mir das im Rahmen meiner Möglichkeiten dann auch gelingt.
Das ist total lieb. Das rechne ich dir auch echt hoch an. Coole Sache.
Ja, super. Mega gut. Ja, auf jeden Fall auch an dich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst.
Ja, total gern. Ja, super. Vielen Dank für das nette Interview auf jeden Fall schon mal. Das hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, super. Das höre ich doch mal gerne. Und ja. Dann auch euch Zuhörenden vielen Dank für das Interesse und dann sage ich mal bis demnächst und ciao.
Tschüss.